Das ist tatsächlich die Königsklasse der Küchenplanung. Da muss man wirklich mit Grips planen und so ein Ding, also wer glaubt, er kann im Studio neben dem Planer sitzen und der fummelt so eine Küche rein, der ist aber komplett falsch geweckelt.
Weil da besteht auch ein Problem, da muss auch diese Griffkehle mit durchdrehen, also die wird auch an der Front befestigt, dreht mit durch, das heißt keine Beleuchtung möglich, wieder eine Unterbrechung der Griffkehle, nicht schön und das Ding ist einfach problematisch fehlerbehaftet.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 29. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard.
Ja, hallo Sascha, hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet, zumindest in Deutschland. Und ja, einen Zuhörer haben wir ja in Russland, hatte ich ja mal erzählt, wer das wohl ist. Lieber Sascha, wie geht's dir? Wie ist dein Gefühl?
Gut, wir hatten jetzt ja genug Zeit, uns vorzubereiten. Ich muss ja gestehen, dass du dieses Mal nahezu die gesamte Vorbereitung gemacht hast.
Ja, damit es auch klappt.
Ja, das hast du gut gemacht. Ja, das ist schon gut. Ja, dann lass uns doch mal, was haben wir denn heute? Wir haben heute natürlich wieder auch den Küchenhelfer. Da bist du dran. Mit der Werkzeugliebe bin ich dran. Party-Playlist bist du dran. Ich bin so ein bisschen ängstlich. Ich habe das nämlich noch gar nicht gelesen, fällt mir ganz ein.
Ja, dann lass weg. Ne? Vielleicht werde ich ja noch spontan was ganz anderes einstreuen. Aber gut, ja, es geht heute um die grifflose Küche. Und ich war dann doch, sehr erstaunt, wenn man das Thema mal beleuchtet, dass es doch sehr groß ist. Ich bin mal gespannt. Du hast ja immer die Uhr im Auge, ob wir mit einer Stunde hinkommen.
Ja, wir geben ein bisschen Gas. Wir reden schneller, denn brauchen die, wir haben ja Hörer, die sagen, wir sind ein bisschen zu langsam. Die hören uns immer auf 15% oder 20% schneller.
Aber das, manchmal mache ich das auch und ich finde, du klingst 10-15% schneller auch ganz gut. Besser sogar. Sehr schön.
Ja, werde ich mir merken. Der Langweiler.
Du laberst so langsam. Pass auf, nur mal ganz kurz. Für wen machen wir diesen ganzen Spaß? Ja, die Küchenliebe ist für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger. Wir werden als Ausbildungstool genutzt. Das wird uns immer wieder von Küchenverkäufern, Inhaber, Inhaberinnen bestätigt. Also wenn jemand quer einsteigt, bekommt er da komprimiert 50 Jahre Küchenwissen in, ja, mal fröhlichen, heute dann 29 Folgen. Ne?
So ist es.
Kann man sich einiges reinziehen. Ja, dann noch einen Wunsch vorab. Während des Hörens hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Und ganz wichtig ist, wenn ihr uns regelmäßig hören wollt und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Sascha, es gab ein kleines Feedback nochmal. Du hast dich nochmal geäußert zu einer Facebook-Geschichte. Da hatten wir damals eine sehr, sehr sympathische Zuschrift.
Die Natascha.
Oder ein Dankeschön. Natascha, genau, hat geschrieben, die hatte echt eine coole Küche bekommen, hatte Vorher-Nachher-Bilder eingestellt und so weiter. Total nett. Und dann hattest du so gesagt, und wie gesagt, sie hat sich bei uns bedankt und bei dem Verkäufer und war völlig happy. Und dann hattest du in so einem Nebensatz gesagt, so, ja, und vielleicht hätte sie ja auch noch den Küchenstudio-Betreiber nennen können. Das ist ja dann auch so eine, ich sag mal, Schleichwerbung, die man aussprechen kann.
Ja, also ich habe ihn ja nicht genannt, aber das es ist ja so eine Unart, dass bei diesen Bewertungen sich häufig nur die Leute äußern, die was zu meckern haben. Aber tue Gutes und sprich drüber. Warum nicht? Die kann doch einfach sagen, ich war beim Küchenstudio XY und es hat ganz toll geklappt. Der freut sich doch.
Genau. Und das machen wir jetzt einfach mal. Sie hat sich nochmal gemeldet. Achtung, unbezahlte Werbung. Wichtig, das müssen wir dazu sagen. Sie war beim Möbelpreis in Kastelaun. Das ist so südlich Koblenz, westlich von Frankfurt. Und ich von meiner Seite kann nur sagen, die Küche ist gut geworden. Wer also eine Küche braucht, vielleicht da mal reinstolpern. Wer weiß. Gut, dann würde ich mal sagen, Rückblick Ende. Dann geht es los.
Grifflose Küchen.
Grifflose Küchen. Eins vorweg, ja. Was ist der Unterschied zwischen Schubkästen und Auszügen, Sascha? Einfach, dass wir das mal definieren. Das sind manchmal, wir reden immer so in der Branche, das ist ein Schubkasten, das ist ein Auszug. Beim Endgebraucher ist es oft irgendwie eins. Kannst du das definieren?
Ein Schubkasten ist eben ein Schubkasten. Wir nennen das jetzt einfach mal die Bestecklade sozusagen.
Ja.
Und ein Auszug ist einfach das Höhere, also wo ich jetzt Töpfe, Schüsseln und alles Mögliche reinstellen kann. Und da ist auch die Zarge, also diese Führung seitlich, die ist höher oder sie hat eine Reling oder eine Glasseite, was auch immer. Genau. Also in dem Moment, wenn es nicht mehr aussieht wie ein Schubkasten, wir sagen mal so 13 bis 15 Zentimeter, das ist so eine Durchschnittshöhe, dann ist es ein Auszug.
Wenn es höher ist als 13 bis 15
Zentimeter. Wenn es höher ist als 13 bis 15 Zentimeter, dann ist es ein Auszug. Das ist einfach so ein Fachterminus, der hat sich eingebürgert. Aber wenn wir natürlich so Facebook lesen, ja, mein Schubkasten da unterm Kühlschrank, der klemmt. Ja, ich habe das natürlich auch in meinen Gutachten häufig, weil die einfach die Bezeichnung nicht finden. Aber ich weiß natürlich dann, was gemeint ist. Und das verbessert man dann immer so ein bisschen sanft.
Ja, ganz genau. Dann haben wir das auch mal geklärt, weil das ist immer so ein, das ist, verursacht immer Unsicherheit, die ganze Geschichte. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Die Definition grifflos, so allgemein, da gibt's, also, und das ist das, was ich meinte in der Vorbereitung, da gibt's eine große Auswahl. Es gibt nicht nur einfach die klassisch grifflose Küche. Es gibt ja verschiedene Varianten. Und die werden wir jetzt mal so ein bisschen aufzählen.
Naja, also, Gerard, die Frage ist auch, was ist denn die klassisch grifflose Küche, wenn du jetzt glaubst, die mit der Aluleiste sei die klassisch grifflose? Schwierig. Im Prinzip gibt es die grifflose Küche, seit es die Küche gibt.
Ja, eigentlich ja. Das ist halt heute so ein bisschen eingebürgert, ne? Also die klassisch grifflose Küche ist die mit diesem Aluminiumprofil so ein bisschen zurückversetzt. Das ist heute die in der Branche die grifflose Küche. Aber siehst du,
aber
das ist
auch wieder
eine Sache der Definition. Wie redet der Profi darüber und wie empfindet das der Endgebraucher? Ne?
Ja, exakt.
Ja, man kann Türen, Auszüge, Schubkästen ohne jeglichen Griff bekommen. Das ist dann eine grifflose Küche. Dann gehen die Türen und Auszüge, Schubkästen natürlich auch nicht auf. Ist klar. Also man muss irgendwie muss man das natürlich klären, dass die Teile aufgehen. Jetzt kann man theoretisch einen Saugnapf dazu verschenken, dazu verkaufen. Kleiner Scherz am Rande, bringt natürlich nichts. Also wir brauchen irgendwelche Lösungen statt eines Griffes. Sascha, bei einer Tür, was haben wir für Möglichkeiten, eine Tür zu öffnen?
Naja, du siehst mich doch jetzt hier im Film und schau doch mal, was hinter mir ist. Da sind meine Aktenschränke.
Ich sehe nur einen Schrank und einen Schlitz. Ja,
richtig. Ja, du siehst einen Schrank, einen Schlitz. Und da drücke ich jetzt einmal drauf und dann springt die Tür auf.
Ja, also das ist dann der Drucköffner, auf Deutsch gesagt. Man spricht gern
push von to open. Wir PTO, müssen ja natürlich Anglizismen benutzen, damit es auch international funktioniert. Da wird wirklich nur, machen Hersteller unterschiedlich, aber es wird so ein kleiner, der Rheinländer würde sagen, so ein kleines Pümpel, ein kleines Federteil wird da angeschraubt, teilweise eingebohrt, je nachdem, welches System das gerade ist. Und man drückt dann leicht auf die Tür und dieses Ding rastet dann aus und drückt die Tür auf. Achtung, da muss man natürlich auch drauf achten, welche Scharniere hat die Tür. Die hat teilweise eine zu starke, also eine Tür soll sich ja anziehen am Ende, zuziehen. Und es ist ab und zu erforderlich, je nach Hersteller, dass man da diese Scharniere auswechselt. Dass man also die Feder sozusagen deaktiviert, was dann aber auch heißt, dass sich diese Tür dann bis zum Schluss schließen und zudrücken muss. Ich hoffe, ich habe das versucht, ein bisschen verständlich zu erklären.
Ja, Sascha, völlig klar. Also diese Scharnierfedern arbeiten gegen diesen Öffnungsmechanismus, das ist klar. Also da ist wieder der Profi gefragt, der muss das eben klären. Spätestens der Küchenhersteller muss darauf achten, wenn so eine Bestellung ausgelöst wird, dass dann entsprechende Scharniere mitgeliefert werden. Oder dieser Drucköffner, es gibt auch unterschiedliche Kräfte, dass der Richtige da bestätigt wird. Ne?
Es geht natürlich bei einigen nicht, zum Beispiel beim Apothekerschrank oder bei solchen Dingen, da funktioniert natürlich diese Funktion überhaupt nicht. Das ist ja auch klar.
Da gibt es andere Systeme, elektrifizierte Beschläge etc. Was so ein richtig klassischer Planungsfehler ist, der Eckoberschrank. 65 mal 65, 60 mal 60, so ein 90 Grad schenkliger Schrank. Da sind dann zwei Türen dran. Dann kann man mit diesem Drucköffner natürlich eine Tür öffnen. Und dann steht dieser Stift heraus aus dem Korpus oder aus diesem kleinen Beschlag und dann geht die andere Tür nicht mehr auf. Das ist ungeschickt. Also da bitte drauf achten, es wird immer wieder verkehrt gemacht, ohne Scheiß.
Ja, oder klassischer Montagefehler, dass diese Dinger werden montiert und dann ruft am nächsten Tag der Kunde an und sagt, das funktioniert aber nicht richtig, weil es bei einigen auch, da muss man die Türanschlagpuffer dann auswechseln.
Ja.
Dass man die Türen sonst nicht herandrücken kann. Also der Monteur vielleicht, der hat einmal ganz stark gegengedrückt und hat gesehen, dass es funktioniert.
Ja.
Und der Kunde kriegt es nachher nicht hin. Also es ist gelegentlich auch erforderlich, noch die Anschlagpuffer mit auszuwechseln, wenn es nicht werkseitig erfolgt.
Also es gibt tatsächlich Monteure, die schneiden diese Türanschlagpuffer einfach nur ab. Das finde ich eine sehr unschöne Lösung. Es gibt aber auch so kleine Türanschlagpuffer mit einem kleinen Federweg. Die sind dann ideal und da sollte man drauf bestehen, dass man das austauscht. Das ist eine sehr gute Geschichte. Ja. Oder ich sag mal, die Lösung wäre dann, jetzt kommt wieder der Alsdorf mit der Definition klassisch grifflos, den Oberschrank, Eckoberschrank würde ich dann eben mit einer zurückgesetzten oder verjüngten Unterbodensituation lösen. Das heißt, vorne kommt dann so ein schräges Profil dran, dann kann ich hinter die Tür greifen und den Schrank öffnen.
Ich finde ohnehin dieses PTU an Drucktür, dieses Druck-PTU an Drehtüren, wollte ich sagen, wirklich nur für den Notfall zweckmäßig. Also bei Hängeschränken würde ich auch immer exakt das machen, was du sagst. Alle Hersteller haben es im Programm, diese kleinen Griff sozusagen im Unterboden. Finde ich deutlich besser und vor allem, ich habe ja auch beim Schließen der Tür es viel leichter. Ich kann die einfach zuwerfen, ich habe ja meine Dämpfung da drin. Ne?
Richtig, und die Scharniere, die eben dann entsprechend die Tür wieder ranziehen, das ist viel besser. Also das können wir, das ist wirklich eine Notlösung, kann man so sagen, absolut.
Jetzt kommen wir aber zu den Schubkästen und den Auszügen.
Ja, also ja, oder was geht nicht? Du hattest eben den Apothekerschrank kurz erwähnt. Lifttürbeschläge gehen auch nicht. Falttüren kann ich auch nicht mit so einem PTO öffnen, dafür sind die Kraftspeicher viel zu stark. So Schwenklifttüren, du hast gerade gesagt, Auszüge, Schubkästen, klar, Flaschenschränke 15 cm, Kühlgeräte kann ich da natürlich auch nicht öffnen, weil der Kühlschrank natürlich einen umlaufenden sehr starkes, sehr stark nicht, aber ein ausreichend starkes Magnetband hat. Das saugt an, im Kühlschrank ist ein Unterdruck. Also das funktioniert alles nicht. Dafür gibt es andere Lösungen.
Mhm.
Ja, dann kommen wir zu Schubkästen und Auszügen allgemein. Wie kann man die Teile denn grifflos öffnen?
Es gibt da einfach Beschläge. Da ist diese Technik, sozusagen diese Auswurffedermechanik, um es mal so zu nennen, die ist dann in den Schienen integriert, in den ganz normalen, in der ganz normalen Schubkastenauszugsmechanik. Man drückt da dann gegen. Ich sag mal, es gibt auch viele, die es so ein bisschen, wenn das die Höhe gerade ist, mit dem Knie machen, geht ganz gut. Sollte man natürlich vielleicht darauf achten, dass man nicht gerade eine Nietenhose anhat.
Ja.
Geht wirklich gut. Da ist die kleine Geschichte Kraft mal Masse. Ich muss ja irgendwann dieses Ding wieder spannen.
Ja, aber pass auf, ich würde das unterscheiden. Es gibt ja tatsächlich zwei Systeme, ne? Es gibt das eine, du hast gerade gesagt, man drückt dagegen, es wirft aus.
Ja.
Und dann gibt es eben genau diese einfache Version, die man dann auch manuell zudrücken muss, um das wieder zu spannen. Nicht, dass wir jetzt durcheinander kommen, aber es gibt ja auch eine Weiterentwicklung von diesem System.
Ich wollte gerade sagen, ich bin der Meinung, das erste wird nahezu nicht mehr angewandt. Es hat ja einen Moment gedauert, weil die ersten hatten ja die Einzugsdämpfung beim Schließen nicht.
Richtig, genau.
Und das wurde ja jetzt ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das Thema.
Ich habe es auch lange nicht gesehen, aber es ist natürlich immer noch ein üblicher Beschlag, den man sicherlich beim Schreiner und irgendwo bekommen kann, gar keine Frage. Ob es noch bei ganz einfachen Küchenherstellern, weiß ich nicht, weil diese Technik für diesen, jetzt kommen wir dazu, zu diesem Push-to-Open mit Soft-Close-Funktion oder Tipmatic Soft-Close oder wie andere das nennen, vollkommen egal, gibt's von allen Herstellern, ob das Blum ist, Hettich, Grass etc. Dieser Beschlag ist wirklich aufwendiger und natürlich auch teurer.
Ja, deutlich. Also die Technik kostet die Hersteller im Einkauf fast das Doppelte.
Den Preis weiß ich nicht, aber das ist
also wirklich nicht ohne und das ist natürlich auch ein Mehrpreis dann, wie so üblich, pro Funktion, also Pro Schubkasten oder Auszug wird da üblicherweise ein pauschaler Mehrpreis verlangt.
Ja, genau. So, ne? und diesen verbesserten Beschlag, da sage ich immer, beherzt drücken zum Öffnen, das ist so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor, sag ich mal, aber das ist es am Ende. Und dann muss man den natürlich auch mit viel Schwung schließen oder man muss ihn beim Schließen mit der Hand begleiten, bis er über diesen Federpunkt hinaus ist. Wie funktioniert das ganze System? Man drückt drauf, eine Feder wirft das System raus. Punkt.
Genau, und dann ist natürlich gegenseitig diese Technik verriegelt.
Genau.
Also dann ist ja der Dämpfer deaktiviert und dieser Anschlagsdämpfer wird nachher oder der Auswurfdämpfer ja beim Schließen wieder gespannt. Und
genau.
Ich brauche natürlich eine große Energie und das ist jetzt mal für die Händler. Es ist fast nicht möglich, mit einem 30er Schubkasten das hinzubekommen. In diesen Schubkasten muss ich salopp gesagt schon zwei Ziegelsteine reinlegen und den mit sehr viel Energie zuwerfen, damit der sich beim Schließen selbst spannt.
Genau,
das damit muss man auch dem Nutzer erklären und das müssen auch Kunden wissen. Das ist dann kein Fehler, sondern das lässt sich einfach, weil wir kommen ja um die Physik nicht umhin. Das lässt sich nicht machen und logistisch davon oder technisch überhaupt unterschiedliche Beschläge zu entwickeln mit unterschiedlichen Kräften, das wäre auch technisch gar nicht machbar. Stell dir mal vor, ihr müsstet im Werk bei deinem Küchenhersteller, müsstet ihr davon noch drei Stück vorhalten oder so.
Ja, ja.
Das funktioniert natürlich nicht. Ne?
Ja. Also man kann die Kräfte entsprechend der Beladung des Schubkastensystems oder Auszugssystems natürlich anpassen in mehreren Stufen. Das sollte man dann auch tun, damit entsprechend das System weit genug auswirft. Je weiter es auswirft, desto größer brauche ich natürlich entweder dann wieder die Kraft, um es zu schließen, um über diesen Druckpunkt hinauszukommen.
In den Selbstanzug. Also was tatsächlich ist, also Kraft, Masse, Energie, Weg und so weiter, da wollen wir jetzt nicht mit Physik anfangen, aber über tiefe Auszüge funktionieren besser als normaltiefe Auszüge.
Weil die einen besseren Laufweg haben, weil die mehr.
Ja, weil ich ja so einen längeren Laufweg habe. Genau. Also der hat wirklich Zeit. Also ich hab's, gerade letzte Woche hatte ich so einen Fall, wo ich dann prüfen sollte. Und da war das wirklich auch ein 30er Schubkasten. Da funktioniert's, wenn das Ding übertief ist.
Richtig.
Aber der muss natürlich auch, leer darf der nicht sein. Also da muss man schon versuchen, dass die da also auch ihr Kochgeschirr da ein paar schwere Messer oder sowas reinlegen.
Ja.
Und dann geht's auch.
Ja, aber absolut. Also je weniger tief, desto weniger gut. Und jetzt gibt's noch eine Geschichte, jetzt müssen wir doch nochmal zur Physik kommen. Wenn ich eine Möbelfront an dem Schubkastenteil befestige, gibt es die ja in der Schubkastenhöhe, in der Auszugshöhe und es gibt im Zweifelsfall auch Systeme, da ist dann eine komplette Tür dran. Ich nehme jetzt mal so ein handelsübliches Maß, eine 78 cm hohe Tür. Die Mechanik befindet sich aber ganz unten im Korpus. So, und das muss man jetzt wissen. Ich kann jetzt nicht an der Tür oben drücken. Das funktioniert nicht.
Ja, also es ist eben einfach, bei der grifflosen Küche, ich sage immer, die grifflose Küche ist eine Küche für den Selbstnutzer. Also die darf man nicht jetzt, ich sag jetzt mal, in eine Ferienwohnung machen. Das funktioniert nicht, weil keiner weiß, wo er drücken soll. Also man muss selbst schon einfach wissen, da muss ich rechts drücken, da muss ich links drücken oder so
ähnlich. Genau, aber da ist auch wieder der Handel gefordert, klärt die Kunden auf und ich bin kein großer Fan von einer 78er Front an einem kleinen Auszugssystem, weil das gibt eigentlich nur Theater, minimal.
Ja.
Da gibt es andere Lösungen, sowas kann man machen, da gibt es elektrifizierte Lösungen, die sind besser.
Auf jeden Fall.
So. Das ist übrigens eine Alternative, ne? Es gibt diese Variante, jetzt haben wir diesen Federdruckbeschlag gehabt oder diese Federöffnung, Push-to-Open mit Feder. Es gibt sowas auch elektrisch unterstützt. Diese Systeme sind sehr sensibel. Da reicht es, das sage ich immer so scherzhaft, wenn man ein bisschen hastig dran vorbeigeht, dann gehen hinter einem drei Auszüge auf. Das kann schon mal passieren. Scherz beiseite. Also man muss die Tür schon berühren, man muss dagegen drücken, so ein bisschen. Aber die sind sehr sensibel und ruckzuck fährt das Ding nach außen auf. Das sind dann auch ganz normale Schubkastenschienen, die beim Schließen entsprechend dämpfen. Also, aber ist natürlich teurer der Spaß, kann man auch sagen. Und ich habe natürlich permanent einen Stromverbrauch anliegen, ist auch klar.
Ja, also das Elektrische ist natürlich schon High-End, aber na, hast mal 30 Auszüge in der Küche, herzlichen Glückwunsch, ne? Dann hat sich wahrscheinlich der Küchenpreis erstmal verdoppelt.
Ja, erstmal das und vor allen Dingen, also ich würde, das ist eine Empfehlung, wenn ich so eine Küche planen würde, je nachdem wie und was, dann würde ich diese Systeme auch mit einem Hauptschalter deaktivieren wollen. Weil nichts ist ärgerlicher. Jetzt gehen wir wieder zur Küchenparty. Ja, irgendwo findet immer was in der Küche statt. Man lehnt sich mal an. Bei grifflosen Küchen arbeitet man in der Regel auch ohne Arbeitsplattenüberstand. Das heißt, die Gefahr ist eben sehr, sehr groß oder ist eigentlich unumgänglich, dass man sich an so einen Schubkastenauszug dranlehnt und der dann öffnen möchte. Weil das ist ja seine Aufgabe.
Ja, also man muss dann wissen, was ist. Also diese Dinger gibt es mittlerweile auch ja schon home connected. Das heißt also, ich kann dann auch sogar sagen, Alexa, öffne den Kühlschrank.
Zum Beispiel. Aber das ist ja noch ein Schritt weiter. Jetzt geht's ja nur um die Insel, die ich vielleicht.
Hörst du meinen im Hintergrund?
Ja, genau.
Meine hat gerade gesprochen. Ich habe ja das Schlüsselwort aus Versehen gesagt.
Ja, genau.
Ich sag mal, für einen Abfallsammler oder einen Kühlschrank kann das ein witziges Gimmick sein.
Ja.
Komma. Aber der Kühlschrank öffnet sich ja nicht vollständig. Er wird ja im Prinzip nur aufgestoßen.
Das ist die einfache Variante.
Wenn
aber
ich voll elektrifiziert
habe, dann geht's. Da würde ich gerne später zu kommen. Ja, aber das stimmt. Es gibt diese Systeme, die nur aufstoßen, aber da kommen wir gleich. Aufstoßen hört sich auch schon wieder irgendwie nach Verdauungstrakt an. Ja.
Bei den Spülmaschinen, ne? Also bei den Spülmaschinen ist das ja State of the Art. Da gibt's ja schon sehr, sehr viele Geräte. Für die Technik, über die wir jetzt gerade sprechen, die Küche, wo einfach kein Griff dran ist, mit einem Knock-to-Open heißt das üblicherweise, da klopfe ich dann an und dann wirft er mir die Tür ein Stückchen auf und dann muss ich sie dann...
Dann greife ich dahinter.
Da gibt's das also auch schon lange. Ja.
Aber lass uns das mit den Geräten nochmal kurz nach hinten. Ich würde einmal die Schränke abfrühstücken Überblick und dann haben wir da einen Haken dran.
Klar.
Und dann ist das in Ordnung. Also wie gesagt, das ganze Thema kann nerven. Ich würde das eben platt machen. Was gibt es aber generell für elektrifizierte Öffnungssysteme in der Küche? Zum Beispiel gibt es ja, ich habe eben gesagt, Faltlifttüren kann man nicht mit einem Push-to-Open-Beschlag öffnen. Da brauche ich die elektrifizierte Unterstützung. Da wird dann ein Motor auf den ursprünglichen Kraftspeicher aufgesetzt, der dann mit einem kleinen Sensor aktiviert wird und dann fährt die Tür hoch, fährt dann auch wieder runter. Wenn ich diesen Knopf abermals drücke, es gibt Schwenktüren, es gibt Klappen, es gibt Rollladenschränke, es gibt den Kanto. Kennst du den Kanto?
Ich kenne ihn sicherlich, aber mit dem Namen kann ich im Moment nichts anfangen.
Das ist es gibt ja so ein ganz böses Wort in der Branche, die tote Ecke. Finde ich ein fürchterliches Wort.
Ja.
Ich mag zwar planerisch die tote Ecke, weil ich Auszugsschränke besser finde als Eckschränke grundsätzlich, aber es gibt eben für diese tote Ecke einen elektrifizierten Schrank, der wie so ein Lift nach oben fährt. Also das ist im Grunde genommen, gibt's mittlerweile auch in Arbeitsplattendekor. Du siehst von oben so einen Metallrahmen und dann sind ja zwei Knöpfe rauf und runter. Dann drückst du drauf und dann fahren mehr oder weniger, je nach System, zwei Etagen hoch. Da kann dann der Thermomix drin sein, da kann die KitchenAid-Maschine drin sein oder, was weiß ich, wer es mag, wenn die Freunde zu Besuch kommen, der Weinkühler, Champagnerkühler und die Pool, man kann auch eine Show damit veranstalten, ja. Es ist ein Poserschrank, muss man schon sagen.
Ja.
Ne? Aber absolut. Sowas gibt's eben auch elektrifiziert. Und liebe Küchenliebenden, Profis und Anfänger und Küchensuchende, falls wir was vergessen haben sollten, wir werden immer nie alles erreichen, schreibt uns gerne an, wir ergänzen das entsprechend in der kommenden Folge. Gar kein Problem.
Ein Satz noch zu den elektrischen Hängeschränken, also meistens ja die Faltlifttüren oder die Schwenktüren. Diese elektrischen Motoren lassen sich auch untereinander vernetzen. Und das finde ich dann schon klasse. Also wenn ich jetzt am Wirbeln bin in der Küche und die sind alle geöffnet, dann kann ich sagen, ich drücke nur auf einen Knopf und alle schließen sich zusammen.
Genau.
Also das kann man immer entscheiden. Ich kann jeden miteinander so verbinden, wenn ich sage, nur die beiden, wenn ich drücke, schließen sich. Finde ich ein ganz tolles System. Geht total klasse.
Genau, absolut. Was man wissen muss, durch diese Motoren geht natürlich wieder Stauraum im Schrank verloren. Also die Show kostet Stauraum. Ja,
Punkt. Ja, also so 3 Zentimeter dick sind die mindestens.
Ja, mindestens.
Ja,
genau. Ja, aber pass auf, jetzt kommen wir zu deinem ganzen Thema. Elektrifizierte Geräte, Kühlgeräte. Du hast eben das erwähnt, man drückt drauf und dann kommt so ein kleiner Stift aus dem Korpus und der drückt den Kühlschrank so 4-5 Zentimeter auf, ausreichend, um dahinter greifen zu können, um ihn zu öffnen.
Genau.
Das ist die eine Variante. Das ist jetzt aus heutiger Sicht die Anfängervariante, die billige Variante. Es gibt aber auch schon Geräte, die Hersteller lassen wir jetzt mal außen vor, da kannst du dann auch klopfen zum Beispiel. Oder du sagst, Alexa, öffne bitte den Kühlschrank. Und dann kannst du sagen, wie weit er aufgehen soll, halb oder ganz oder wahrscheinlich sogar den Winkel. Wie auch immer, ganz coole Geschichte. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Ich glaube, ich brauche es nicht, aber witzig ist es vielleicht. Oder?
Ja,
wer. Also, das ist wieder um den Nachbarn. Wenn der Porsche vor der Tür steht und überhaupt schon der Nachbar vollkommen beeindruckt ist, dann kann man den damit noch so ein bisschen sprachlos machen. Dann kommen keine Fragen weiter, schätze ich mal. Ne? Ja, grifflose Optik mit Griff. Was ist denn da? Jetzt, dieses ganz ohne Griff haben wir jetzt abgehakt. Ne?
Ja, ganz ohne Griff. Ne? Es sieht einfach so aus, als wenn man bei einer konventionellen Küche keinen Griff montiert hätte. Das ist ja die Optik dieser Küche. Was wir noch einmal da reinschieben jetzt, wir kommen jetzt ja zu der, die, ich glaube, wir beide sogar zu Hause haben, ne? Die sogenannte Grifflose, die aber einen Griff hat.
Die haben wir auch mit aufgeführt. Ja, das ist genau die jetzt kommt. Ach so, pass auf, kleiner Nachtrag. Wir haben ja mal eine Folge gemacht über pflegematte Oberflächen und so weiter, ne? Also eins ist klar. Wenn ich auf die Front immer drücken muss und da drauf rumpatsche mit Dreckpfoten. Also diese Variante, die wir eben beschrieben haben, ist natürlich, also ziemlich sicher die pflegeintensivste Variante, weil ich immer auf den Fronten dann rumpatsche und später reinigen muss.
Ja, exakt. Guter Hinweis. Auf jeden Fall.
Lieber Sascha, beschreib du doch mal, also das ist so, ich sag mal, als wenn wir zusammen wohnen würden, beschreib du doch mal unsere Küche mit der, ich nenne es mal Alu-Griffleiste L.
L.
Warum
also,
L?
Weil sie L-förmig aussieht.
Ja.
Wenn man sie im Profil betrachten würde. Man stellt sich jetzt einfach vor, es ist ein Aluminium gänzlich oben auf die Front aufgesetzt, das nach vorn ein bisschen übersteht. Und die gibt es dann in unterschiedlichen Formen. Das gibt sie so ein bisschen abgerundet.
Ja.
Es gibt sie, dass dieses Griffteil in der Mitte schmal ist oder über die ganze Breite geht. Und wir beide zufällig haben ja exakt diese Variante zu Haus. Weil wir, wenn ich ja zumindest von mir mal ganz deutlich spreche, ich mag diese grifflose Lösung, die gleich noch kommt, nämlich nicht, weil es immer meine Planungsvariabilität einschränkt.
Ja.
Und dieses ist schöne, cleane Optik, hat auch zusätzlich ja einen ganz großen Vorteil. Ich habe eine Glasfront. Die habe ich dadurch natürlich top vor Schlägen geschützt, wenn mir jetzt mal ein Topf aus der Hand rutscht beim Reinpacken. Ich habe immer gedacht, mir passiert es nicht und es ist tatsächlich letzte Woche passiert. Habe jetzt so einen ganz kleinen Knacken oben im Griff und war natürlich froh, dass ich diesen Griff hatte, weil bei jeder anderen Variante wäre jetzt eine Front kaputt bei mir.
Ja, total. Also ich sag mal, bei einer normalen Tür wäre die Dickkante jetzt verbeult, bei der Glastür wäre wahrscheinlich das Glas zerbrochen, also Lack wäre auch beschädigt, also klar, dieser Griff schützt, absolut.
Genau. Das heißt halt die Beule im Griff. Ich mag diesen Griff von der Benutzung her einfach. Also ich habe es bei mir geplant mit normaler. Ich glaube, ich habe ein ganz bisschen meine Arbeitsplattentiefe reduziert. Also die steht minimal nur über den Griff über. Und ich öffne die Schubkasten oben immer, machst du wahrscheinlich auch. Man drückt mit dem Daumen gegen die Arbeitsplatte.
Nee, mach ich nicht.
Nee?
Nee.
Das ist irgendwie so über, also hat man ja ohnehin, man nimmt die Finger drunter und zieht. Natürlich nicht, weil es schwer geht oder so, aber irgendwie ist es für mich eine sehr, sehr bequeme Art. Ich mag es, wenn jetzt jemand sagt, man bleibt nicht dran hängen. Nee, stimmt nicht. Wenn man will, bleibt man auch dran hängen. Das ist egal. Aber mir gefällt persönlich die Optik sehr, weil es von weitem wirklich wie grifflos fast aussieht. Aber eben einen Griff hat und deswegen, ich kann einfach planen, was ich will.
Also designtechnisch ist das Ding total cool. Du magst ihn sehr. Ich habe ihn jetzt seit 2 Jahren und davor hatten wir einen Stangengriff. Den klassischen Stangengriff, der mit der Front mitwächst.
Der seitlich übersteht auch?
Nee, ohne. Den hatte ich auch mal, da habe ich mir eine Hose dran aufgerissen.
So ein Scheiß. Mit Anzughose kochen geht nicht dann.
So, und ich finde den Stangengriff tatsächlich aus heutiger Sicht besser. Das Schöne bei dieser Griffleiste, die wir jetzt beschreiben, ist, dass ich auf der vollen Breite der Front nahezu auf der vollen Breite eingreifen kann und öffnen kann. Das ist gut an dem Griff. Ich finde ihn ein bisschen pflegeintensiv, weil einfach Staub, Dreck, wenn irgendwas tropft und so weiter, landet halt auf diesem Griff und das hast du bei einem normalen Bügelgriff so in der Form nicht. Aber das Ding ist einfach schick. Punkt.
Ja, exakt. Ja?
Ich würde bei der Planung allerdings immer ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viele Griffe verbaue. Der kann auch nervig sein. Also da ist wieder der Profi gefordert, weil diesen Griff kaufe ich ja nicht, weil der praktisch ist, sondern den kaufe ich, weil der schick ist. Und da muss ich den auch inszenieren.
Du kennst ohnehin meine Planung. Also ich habe hier bei mir in der Küche, wenn es geht, ohnehin eine große Front, die ich dann rausziehe und dahinter einen Innenauszug.
Siehst du, also schon reduziert.
Mag ich, ja, natürlich, natürlich. Sieht doch einfach schöner aus und ich habe einen Griff weniger abzuwischen, ne?
Genau. Also, die Auszüge und Schubkästen, die greift man von unten. Bei den Oberschränken greift man quasi von oben rein in diesen Griff. Jetzt kommt mal Klugscheißer Alsdorf. Sophia, hau für mich mal die Glocke. Musst du nicht so oft machen, aber vielleicht ist das auch mal. So. Eine Empfehlung. Die Oberschränke würde ich persönlich nie mit diesem Griff versehen. Erstmal gefällt er mir da nicht. Zum Zweiten kann sich dann da oben Staub, Dreck sammeln. Es kann sich dort auch Wasser sammeln beim Reinigen, beim Putzen. Das Wasser kann dann leichter in die Tür eindringen und Quellschäden verursachen. Das ist auch Mist.
Und ein toller Planungsfehler.
Und jetzt pass auf, den machst du mal, den Planungsfehler. Den habe ich am liebsten. Bitte.
Oh, ich liebe diesen. Klassische Planung ist ja, ich habe irgendwo einen Hochschrank und daneben mache ich mit Hängeschränken weiter.
Ja.
Und wenn ich dann den Anschlag, also da, wo die Scharniere sind vom Hängeschrank, in Richtung des Hochschrankes plane, was ja üblich ist eigentlich, weil ich da die Tiefe nach innen reduziere, dann geht dieses Ding bestenfalls nur halb auf.
Ja.
Bestenfalls. Weil der Griff ja übersteht und seitlich reindrückt und ich beschädige die Korpusseite und alles mit. Total klasse Planungsfehler,
ja.
Wo dann Planer zu mir auch ab und zu sagen, habe ich jetzt tatsächlich so einen Gerichtsfall gehabt, wo der Küchenplaner so gut war und mir sagte, das ist doch kein Planungsfehler, ich kann doch nichts dafür, wenn der Kunde diesen Griff haben will.
Ach du liebe Zeit.
Ja, also da sehen wir mal, wie die Qualitätsunterschiede der Planer da noch wirklich im Handel sind. Also der hat nicht mal den Fehler bei sich selbst gesehen.
Ja, jetzt sagt natürlich der Klugscheißer Gutachter, eine Küche ohne Wandpassstück, Korpuspassstück oder Frontpassstück ist ohnehin ein Planungsfehler. Das heißt, die gleiche Chose wäre natürlich auch zur Wand hin. Also wir setzen das jetzt fort. Wir haben jetzt einmal links den Planungsfehler zum Hochschrank. Da schlägt der Griff rein. Rechts gehen wir dann weiter zur Wand, haben keine Wange gesetzt. Idealerweise, sage ich mal, 2,5 Zentimeter. Plus Winkelbegrenzer im Schrank. Plus Winkelbegrenzer, weil der geht ja über 90 Grad auf der Schrank. So, dann knallt natürlich die Front oder der Griff auch wieder in die Wand. Und ich sag mal, so eine Rigipswand, dann ist er verewigt.
Der Griff. Ja, klar. In der Wand, das Ding ist ja stabil und auch eine immense Hebelwirkung natürlich.
Richtig.
Auf der Seite.
Ja. Also deswegen ist es in dem Falle wirklich Empfehlung, plant die Dinger gleich ohne diesen Griff. Die Industrie, also da gehöre ich ja mit dazu, wir verdienen Geld mit diesem Griff, gar keine Frage, aber der Profi muss das lösen.
Dann wollen wir uns bei dem Thema jetzt nochmal unsere gegenteiligen Meinungen zum Thema Kühlgeräte bei diesem Griff
nochmal
gerne
aufführen. Jetzt wird's laut.
Du hast ja deine Küche am Kühlschrank verschandelt mit einem aufgesetzten Griff, weil du ihn einfach besser findest.
Ja.
Meine kräftigen Handwerkerhände haben natürlich überhaupt kein Problem, diesen Kühlschrank auch mit dem Griff zu öffnen. Also, liebe Hörer, ganz kurz nur. Dieser Griff ist ja etwas schmal, nenne ich es mal. Und wenn ihr euch ein Kühlgerät vorstellt, da müsst ihr dann von oben reingreifen. So wird der Griff ja montiert, wenn der Kühlschrank im Hochschrank ist, auf halber Höhe. Und dann ist das schon etwas schwerer. Ich umgehe so etwas, dass ich unter dem Kühlschrank entweder nehme ich eine Kühlgefrierkombination oder ich habe einen Auszug da drunter und mache dann das, was ich am Anfang beschrieben habe. Ich öffne das, indem ich mit dem Daumen gegen den unteren Griff drücke, wenn es mir jetzt mal zu schwer aufgeht. Und das funktioniert auch beim Gefrierschrank, wenn der jetzt wirklich schwer aufgeht. Also ich habe keinerlei Probleme.
Ja, du mit deinen kräftigen Jäger-, Metzger-, Wurstfingern, ist klar.
Ja, deswegen sage ich es ja.
Jetzt aber anderes Beispiel. Jetzt ist die Hausherrin, ist das Wort?
Da gibt es das Wort Hausherrin. Gestern Weltfrauentag.
Genau, widerspricht sich das nicht total. Also sagen wir mal, sie oder er ist Gitarrenspieler und sie mag gern lange Fingernägel. So, und die sollen jetzt in diesen Griff reingreifen. Das ist doch Mumpitz. Das ist doch scheiße.
Ja.
So, das nächste,
vollkommen recht.
Und das nächste ist, ich meine, gut, das kann ich auch mit dem Stangengriff nicht ausschließen. Ich habe einen Stangengriff drauf gebaut, weil ich das besser finde. Ich muss aber dazu sagen, die Variante, die du jetzt beschrieben hast, unten gefrieren, oben kühlen, habe ich nicht. Ich habe eine 178er Nische, also die heute nicht mehr volle Höhe. Es gibt ja mittlerweile größere Geräte, aber ein großes Gerät, unten Biofresh und oben nur kühlen. Dann habe ich eben nur einen Griff auf dieser Tür. Und dann finde ich den, und vor allen Dingen ist auch, das Gerät hat erzeugt ein großes Vakuum und das Magnetband hält den Schrank geschlossen. Dann muss ich schon ganz schön arbeiten. Und
also
dann,
beim 178er, da würde ich dir recht geben, weil da hat man natürlich nochmal deutlich mehr Magnethaltekraft. Das denke ich auch. So. Da ist dann vielleicht sogar über eine elektrische Öffnungsunterstützung. Das wäre zum Beispiel ein Thema.
Ja.
Wenn man es jetzt so designt haben möchte.
Wenn man viel Zeit hat, wenn man immer warten möchte, bis die Kiste aufgeht. Man muss ja dann immer sagen, Alexa, mach den Kühlschrank auf. Und dann hört die mich nicht sofort, weil nämlich das Kind hat hinten schon irgendwelche Musik laufen, volle Pulle. Hatten wir gestern Abend das Thema. Dann reagiert das Moped nicht. Doof.
Ja, aber eben, es gibt ja auch den zum Klopfen. Da geht's ja dann.
Oder wir geben wieder den Saugnapf dazu. Den Pömpel, so ein Pömpel, so ein Klosettpömpel. Kannst du den Kühlschrank mit aufmachen?
Und das Geschirrtuch ranhängen? Nein, Spaß beiseite. Also, ihr habt gehört, aus unserer Sicht, aber unsere private Meinung, wir finden das am schönsten. Und wir haben jetzt noch eine ganz, ganz kleine Ergänzung zu ähnlichen Fronten. Und wenn wir dann zu der, wie man so sagt, vollgrifflosen Küche, dann werdet ihr auch hören, warum wir eben diese privat bei uns nicht einbauen würden.
Ja, genau. Aber ich möchte das nochmal betonen, ja. Nur wir haben unterschiedliche Meinungen. Genau, ist nicht die private Meinung. Jeder muss das für sich entscheiden. Ich habe diese Griffschiene und die ist auch soweit in Ordnung. Ich würde nächstes Mal wieder einen Stanggriff nehmen oder was anderes. Aber auf dem Kühlschrank habe ich dazu kombiniert einen anderen Griff, einen Stanggriff. Und das ist auch gut so. Ich finde das schwer in Ordnung.
So. Gut gesagt. Perfekt.
Ja. Jetzt gehen wir weiter im ABC und zwar rückwärts. JKLM, ja, wir gehen zur J, ich nenne sie mal J Aluminium Griffleiste.
Ja.
Und jetzt kommt Sascha, Sascha ist ja geboren 1973, nee. 75, ne?
Ja, genau.
Genau. Ist alles, so, also natürlich. So in dieser Zeit gab es Küchen, die waren orange, die waren rot, die waren weiß, die waren
grün
und grün und so weiter. Und die hatten, das waren üblicherweise HPL-Fronten, so richtig derbe Schichtstofffronten. Und da war ein besonderer Griff drauf. Sascha, erklär du mal, wie der aussieht.
Ja, die Front wurde eingekürzt. Mhm. Oder gleich kürzer produziert, logischerweise, ich sag jetzt mal irgendwie so 3 bis 4 Zentimeter, je nach Modell. Und dann war da wirklich ein teilweise sehr, sehr massiver eine Aluschiene aufgesetzt, im Querschnitt. Du kannst es jetzt J nennen, ja, J ja, oder C. So genau, irgendwie so. Und da hat man dann reingegriffen. Also von der Funktionalität her ähnlich wie der Griff, den wir eben beschrieben haben.
Ja.
Aber das war eben State of the Art damals. Also die Küchen sollten damals zu dem Zeitpunkt auch irgendwie clean, modern aussehen. Und hatte natürlich auch, wie wir schon beschrieben haben, hatte die gleichen Funktionen wie das andere. Also der stand auch ein ganz bisschen über zur Front. Also der war so Millimeter immer in der Tiefe, auf jeden Fall nach vorn mehr, damit man dann auch da nicht irgendwo die Kante der Front sehen konnte.
Ja, das Material muss ja abgedichtet sein, weil die haben ja auch mit Holzkernen gearbeitet. Dicht sein.
So ist es, so ist es. Also, tolle Sache. Gab's irgendwie vor ein paar Jahren noch mal mehr. Sicherlich gibt's auch noch einige Hersteller, die den vielleicht noch im Sortiment haben.
Ja, tatsächlich, ja. Wir haben so ein Teil.
Ehrlich gesagt, keine Bedeutung am Markt.
Also nicht so richtig in Summe, aber dennoch ist das eine, ich will es mal so umschreiben, eine grifflos Optik ohne Stauraumverlust. Also genau die Zahlen wüsste ich gar nicht, aber ich glaube, die Bedeutung ist gar nicht so klein, weil wie gesagt, es gibt ein Argument gegen diese klassisch grifflose Küche, nämlich den Stauraumverlust. Und das habe ich hier bei diesem Teil nicht. Farblich.
Naja, bei uns ja auch nicht. Also bei unserer Variante, die wir eben hatten. Also bei allen Varianten, die wir bis jetzt hatten,
kein
Stauraumverlust.
Genau, bisher alles ohne Stauraumverlust, genau, absolut. Und diese Leiste hier, die gibt es auch ja in verschiedenen Farben, aber von der Ausführung sind die immer ähnlich. In weiß, in schwarz, in Metallfarben fertig. Und ich habe den Vorteil, was wir eben beschrieben haben, diesen Planungsfehler, Griff drückt in die Tür oder Griff drückt in die Wand, findet auch nicht statt in dem Moment.
Ja, gut, genau. Da kann ich natürlich mal eine Raum- oder lückenfüllende Planung machen. Und ich muss mich ein ganz bisschen korrigieren. Du hast es auch gesehen, sicherlich, so die letzten Jahre. Die Küchenhersteller gehen immer mehr in den Wohnbereich.
Ja.
Und genau da habe ich diesen Griff wieder häufig gesehen. Gerade so schwarz eloxiert und dann hat man da teilweise so eine kleine Fernsehanrichte sozusagen dann ausgebaut aus Küchenschränken. Da sieht man ihn dann jetzt doch mal wieder.
So, und jetzt kommt ein kleines Achtung. Nochmal, auch dieser Griff ist natürlich der Optik geschuldet. Das ist nicht der praktischste Griff und der ist auch nicht ganz ungefährlich. Wenn ich eine Unterschranktür öffne und da ist dann dieser Griff nach oben überstehend dran, dann habe ich ja auf der Rückseite nur einen ganz schmalen Metallsteg quasi. Also das ist dann dieses sogenannte J. Und der höhere Teil, ich will nicht sagen, ist wie eine Klinge, aber das ist nicht ungefährlich. Also wenn ich da jetzt ungeschickt stolpere oder dagegen renne oder mich einfach ungeschickt bewege, dann kann ich mich an diesem Griff auch schon mal verletzen.
Nehmen wir lieber mal einen Kinderkopf. Das ist immer so das
Problem. Das ist viel besser, das Beispiel.
Nö, dass wir dann einfach, sagen wir, an deinem und meinem Kopf kann nicht viel kaputt gehen, wenn wir drauf fallen würden. Ja. Aber bei so einem Kind muss es dann auf jeden Fall schon mal nicht sein.
Fast hätten wir es vergessen. Diese Art und Weise der Front, also diese J-Griffkehle, gibt es auch ohne Aluminiumprofil. Dann werden aus 22 mm Türen, also etwas dickere Türen aus einem MDF-Material, werden eben diese Bereiche oben aus der Tür herausgefräst. Und dann sieht das auch aus wie eine Griffleiste. Die Oberflächen sind dann entweder in Hochglanzlack oder in Mattlack versehen und es gibt sowas auch in Echtholz, in Dreischicht-Echtholzplatten zum Beispiel.
Ja, hast du vollkommen recht.
So.
Hast du vollkommen recht.
Also und deswegen bin ich auch da kein Riesenfan davon, aber kann durchaus eine optische Entscheidung sein. Ne?
Also du hattest ja bereits gesagt, wir waren jetzt bei den ohne Stauraumverlust.
Genau.
Und jetzt kommen wir mal zu dem, wo die Verbraucher, die Küchenkäufer heute oder seit vielen Jahren sagen, ich möchte eine grifflose Küche haben. Dann das ist nämlich eigentlich die, zu der wir jetzt kommen.
Ja, aber pass auf, jetzt kommt Klugscheißer Alsdorf. Jetzt gegen Sascha versus Sascha Wollschläger.
Oh.
Es sind keine Verbraucher. Es sind Gebraucher, weil die Küche verbraucht sich nicht.
Ich sehe aber viele Küchen, die sich verbraucht haben.
Okay, dann ist das die Gutachtersicht. Doch, nee, dann also gibt's eine Grauzone.
Wenn ich komme, sind die Küchen gelegentlich verbraucht.
Dann gibt's eine Grauzone. Okay, dann ist es für dich zulässig.
Klugscheißer.
So, ja, dann kommen wir jetzt zu diesen klassisch grifflosen Küchen, so wie wir es eben in der Branche sagen, mit ich finde das Wort ein bisschen komisch, aber es umschreibt's ganz gut, mit Greifraumprofil.
Oh, ist das eine tolle
Formulierung. Ja, also man muss sich das so vorstellen, man schneidet entsprechend aus dem Korpus ein Stück Material heraus. Die Türen werden eingekürzt um ein gewisses Maß, 2,5-3 Zentimeter. Je nach Küchenhersteller müsste man mal nochmal nachschlagen, das ist jetzt nicht so wichtig. Ausreichend Platz auf jeden Fall, um hinter die Tür greifen zu können. Und dann ist hinten zur Abdeckung oder zum Verschließen des Korpuses eine Aluminiumleiste eingesetzt.
Ja, man muss sich bei dieser Variante entscheiden zu einer Linienführung, nenne ich das jetzt mal.
Ja.
Die übliche ist ja auf jeden Fall einmal unterhalb der Arbeitsplatte und dann irgendwo nochmal mittig, sage ich mal. Also da beginnt schon der Anspruch an die Planungsqualität.
Richtig.
Wie ich das alles kombiniere. Und liebe Küchenhändler, lasst bitte einen unerfahrenen Küchenplaner niemals an solch eine Küche. Da kommt nichts bei rum.
Nee, das ist schwierig.
Ah, das ist, weil das ist schon die, das ist tatsächlich die Königsklasse der Küchenplanung. Da muss man wirklich mit Grips planen und so ein Ding, also wer glaubt, er kann im Studio neben dem Planer sitzen und der fummelt so eine Küche rein, der ist aber komplett falsch gewickelt. Ja. Das funktioniert nicht. Da braucht man wirklich Ruhe und muss sich Gedanken machen, auch teilweise, welche Geräte passen und so weiter.
Ja, genau. Also es gibt 1 bis 3 Griffprofile, je nachdem. Die klassische hat eigentlich 2 Griffprofile, 1 oben unter der Arbeitsplatte und 1 mittig. So, das ist je nach Küchenhersteller und Korpushöhe kann das unterschiedlich sein. Diese Aluminiumprofile gibt es in verschiedenen Farben. Edelstahl war mal so der Beginn und war üblich. Die meisten Hersteller haben mittlerweile aber etliche Farben. Also meistens abgestimmt auf die Möbelkorpusse, auf die Türen, auf die Frontmodelle, die so im Programm sind. Das sind dann so, man muss sich das vorstellen, L-Profile, C-Profile, Pulver beschichtet. Und jetzt kommt so mein, jetzt kommt auch so ein kleiner Warnhinweis. Also Pulver beschichtet, schön, alles gut. Das kann aber auch bei einer normalen Tür natürlich passieren. Du hattest das mal erwähnt, die Endgebraucher mit gemachten Fingernägeln. Also sprich, lackierte Fingernägel ist eigentlich das Problem. Wenn man in dieses Greifraumprofil reingreift, kann es auch zu einem leichten Abrieb des Nagellackes kommen. Das heißt, ich kann dann drinnen Abrieb rot, grün, je nachdem, wie ich meine Pfoten da lackiert habe, kann ich sehen. Das sind so Phänomene, die sieht man dann meistens auch in der Badewanne, ja, im gleichen Haushalt in der Badewanne, weil die Mauken sind wahrscheinlich auch lackiert. Kannst du von ausgehen. Und wir kennen das alles vielleicht auch von der Autotür, weil im Griff in der Autotür von außen sind ja auch meistens so Mikrokratzerchen.
Ja? Also das Schlimme sind wirklich die gemachten Fingernägel und dann am besten noch mit Strasssteinchen drauf oder so.
Ja.
Das ist einfach härter als der Lack oder die Pulverbeschichtung der Oberfläche und die beschädige ich gegebenenfalls sogar damit.
Ja.
Ja, also das wirklich schon nicht leicht.
Genau, also das, und das ist auch aus meiner, was heißt das, man, das ist ja keine Reklamation. Also sowas wird reklamiert natürlich, ne? Ich bekomme meinen Nagellack da nicht mehr ab. Oder da sind auf einmal, da sind rote Stellen, wo kommen die her? Ja, natürlich, hast du selber gemacht.
Genau. Also man muss noch über eins sich im Klaren sein, wenn ich jetzt eine, ich sag mal als Beispiel, eine ganz schwarze Küche möchte und ich habe da diese schwarzen Griffprofile, möchte ich dann dazu haben. Es ist einfach ein anderes Material und eine andere Oberfläche.
Genau.
Und je nach Lichteinfall kann es auch einen anderen Anschein der Farbe haben.
Richtig.
Das ist natürlich auch nicht zu reklamieren.
Richtig.
Ich habe nun mal ein Alu, das wird pulverbeschichtet, das wird bestmöglich abgeglichen. Aber ich kann nicht erwarten, dass 2 unterschiedliche Materialien 100% deckungsgleich in der Farbe sind.
Genau. Ich sag mal, ich habe eine Schattenwirkung, diese Griffkehle steht weiter zurück. Das Problem wird wahrscheinlich überschaubar sein, aber grundsätzlich ist das total richtig. Die Materialien wirken farblich unterschiedlich. Es gibt, haben wir gerade gesagt, diese Greifraumprofile 1 bis 3. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, wenn man jetzt nur ein Greifraumprofil hat, gibt es Varianten, dass der obere Auszug, der obere Schubkasten eben über so eine Griffkehle geöffnet wird und alles darunter Befindliche wird dann mit einem Push-to-Open-Beschlag geöffnet. So wie wir es anfangs beschrieben haben mit diesem Federbeschlag, ich drücke drauf und schmeiße sie mit Schwung wieder zu, läuft dann in den Softdämpfer rein. Das ist eine kombinierte Küche. Wir nennen das zum Beispiel OneLine, es gibt andere Hersteller, die nennen das dann eben anders, aber so muss man sich
das. Ja, oder wenn ich das ein bisschen cleaner haben möchte, die Planung, wir hatten ja eben schon gesprochen von der hohen Auszugfront und dem Innenauszug dahinter, da gibt's dann ja auch diese kleinen Verbinder, die, dass ich sozusagen immer, wenn ich will, beide öffne und dann drücke ich oben so drauf und schiebe dann den Innenauszug wieder nach hinten.
Ja.
Das kann ich auch deaktivieren, ist eine ganz pfiffige kleine Lösung. Viele Hersteller bieten das sogar serienmäßig an bei diesen Lösungen oder ein kleiner Mehrpreis, da wird so ein kleines Nüpsichen da reingebohrt. Information von mir jetzt nochmal, worüber sich bitte alle, ob sie nun die Küche G brauchen oder ob sie planen, die zu verbrauchen, Gedanken darüber machen sollten, dass diese Küchen immer ausschließlich designorientiert geplant werden.
Ja.
Also ich gehe immer irgendeinen, egal wie klein er sein mag, Kompromiss hinsichtlich der Ergonomie ein.
Absolut.
Und darum ist es auch so, da wir beide nun ja Semi-Profi-Köche sind, ist es einfach für uns, deswegen haben wir uns ja auch für die andere Variante entschieden, wir wollen in der Küche arbeiten und wir wollen uns nicht über Gebühr bücken, weil es schick aussieht.
Ja, und das muss auch zackig gehen. Schnell auf, schnell
genau.
zu und nicht lange rumfummeln.
Genau.
Ne?
Aber es sieht natürlich total klasse aus, aber eben, man geht einen Kompromiss ein und bestenfalls muss man sogar einen Kompromiss zum Beispiel beim Kühlgerät oder beim Geschirrspüler eingehen.
Genau.
Ich möchte zum Beispiel einen XL-Geschirrspüler haben, der vielleicht in dieser Variante nicht realisierbar ist, weil er von der Höhe nicht passt.
Genau.
Geräte kommen wir ja nochmal dazu, aber ja, genau. dann heißt es eben, ich kann nur einen 103er-Nische-Kühlschrank nehmen, weil es sonst mit der Linienführung
weil ich passt. Die, und das ist der Punkt, weil ich die waagerechte, horizontale Griffkehle sonst nicht durchziehen kann. Aber das dröseln wir gleich nochmal auf.
Genau.
Dieses Thema nur eine Griffkehle ist auch, ich sag mal, so ein kleiner Kompromiss. Wir haben ja eben gesagt, wenn ich einen Federdruckbeschlag habe zum Öffnen oder elektrifiziert und ich lehne mich an die Küche, dann gehen ja diese Öffnungssysteme auf. Wenn ich aber oben eine Griffkehle habe zum Hineingreifen, dieses Greifraumprofil und darunter sind die Teile eben mit diesem Drucköffner versehen, dann kann ich mich zumindest an die Küche anlehnen und ich habe nur einmal den Stauraumverlust. Ja. In Kombination mit heute immer größer gewordenen Korpussen, ob das jetzt 90 cm sind, 84,5 oder welches Maß auch immer, ist das auch eine ganz charmante Geschichte.
Ja, was man aber sagen muss, diese Greifraumprofile, wie du sie ja so schön bezeichnet hast, da gibt es natürlich aber auch noch eine tolle Ergänzung, die kann ich beleuchten. Also wenn ich wirklich ein Designobjekt haben will, das teilweise auch mit unterschiedlichen Farben oder sehr viel Bling-Bling beleuchtet sein soll, dann kann ich das natürlich mit dieser Variante ganz toll machen. Bei jeder anderen Küche kann ich maximal den Sockel beleuchten.
Richtig, total coole Geschichte.
Oder die Arbeitsplattenkante mit sehr, sehr viel Aufwand.
Ja, total coole Geschichte, aber auch da bitte, liebe Küchenkäufer, nicht traurig sein. Das geht nicht bei jedem Schrank. Also man kann das nicht, sag mal, teilweise auch bei Kochfeldern kann man diese Beleuchtung nicht einsetzen, weil es Induktionskochfelder gibt, die nach vorne lüften. Und dann muss in dieser Griffkehle eine Aussparung vorhanden sein, damit eben diese Belüftung gegeben ist. Und da kann ich eben, das meint dann der Küchenverkäufer nicht böse, aber es ist einfach technisch nicht möglich, weil euch sonst das Gerät verreckt. Das gleiche wäre zum Beispiel auch beim Geschirrspüler. Ich nehme jetzt mal die XL-Variante. Ich nehme ein hohes Gerät mit einer besonders aufgedoppelten Front. Sowas kann man schon bauen. Dann geht die Griffkehle mit auf. Die ist dann am Gerät befestigt und nicht mehr am Korpus links und rechts. Da geht es dann auch nicht. Auch schwierig.
Aber sie ist, ja, aber wichtig ist auch, logischerweise ist sie da unterbrochen.
So, genau.
Und also ich habe wirklich mal den Fall gehabt, dass jemand bemängelte, dass sie dort unterbrochen sei.
Aber pass auf, das Problem kann eigentlich nicht entstehen, wenn der Planer, der Profi, das anständig moderiert. Das ist ja der Punkt. Der Fehler entsteht ja beim Verkaufen und nicht beim Montieren oder dann bei der Nutzung.
Darum, ich wiederhole mich da ja gern.
Bitte?
Die grifflose Küche ist was für Profi.
Champions League.
Ist so. Das ist Champions League. Also wer das kann, das schon und dann auch die Kombination auch optischer Hinsicht. Wir können diese Alu-Griffleiste ja auch senkrecht einbauen.
Genau, nämlich für insbesondere, daraus ist das mal entstanden, für Kühlgeräte. Ich habe eben gesagt, ich habe ein Kühlgerät, das ist 178 cm groß. Das war mal ursprünglich der ausschlaggebende Faktor. Man kann eben schlecht aus den Gerätetüren ein Stück rausfräsen für diese Griffkehle. Das geht einfach nicht. Und man muss auch eine Sache dazu wissen, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber die Frage, die kommt bei mir ab und zu so im Handel, ja, aber warum kann man das denn nicht machen? Warum kann man denn nicht diese Tür aufdoppeln, wie beim Geschirrspüler, wie ich das eben beschrieben habe? Das ist ganz einfach. Ich habe eine Drehtür und wenn die Drehtür dann, ich nenne mal ein Maß, 2 cm, 2,5 cm dicker wird, dann brauche ich im Zweifelsfall besondere Scharniere, damit die Tür überhaupt öffnet. Weil wenn ich eine normalerweise 19 mm Tür habe, die öffnet und die aufdopple um 2,5 cm plus, dann geht die einfach schlichtweg nicht mehr auf, weil die dann in den benachbarten Schrank stößt oder in die benachbarte Wange oder. Es geht einfach nicht.
Genau, beim Geschirrspüler geht's, weil da muss ich nur auf die Planungstiefe achten und gegebenenfalls auf das Gesamtgewicht nachher der Front.
Genau.
Denn wird sie auch doppelt so schwer. Im besten Fall fällt's runter, weil der dieses Frontgewicht nicht verträgt. Aber da geht's. Aber bei einer Drehtür klar, ich verändere natürlich den Winkel.
Genau, dieser Tür. Genau. Öffnungskinetik sagt man da, glaube ich, dazu. Ne?
Ja, so. Wir haben dann noch eine ganz kleine Variante, die ich aber auch sehr schick finde, dass wir kein wirkliches Profil haben, sondern dass in den Korpus vorne ein Stück, wie das Korpusmaterial, gerade eingesetzt wird und die Front wird dann oben etwas abgeschrägt.
Ja.
Die gibt es auch abgeschrägt mit so einer aufgesetzten Aluminiumleiste. Kann auch sehr, sehr schick aussehen.
Total, ja.
Da ist es natürlich wieder ähnlich ein ganz bisschen fummelig, weil ich eben ja nur die Frontstärke auf 45 Grad abgeschrägt habe, um reinzugreifen. Aber sieht auch sehr clean aus. Also optisch mag ich diese Variante, ich persönlich fast lieber leiden. Und was wir da natürlich haben, ist garantiert kein Farbunterschied.
Ja, also ja, es gibt das Ding im Markt von einem Hersteller. Deswegen habe ich das ganz bewusst mal aufgeführt.
Von mehr als einem.
Kann sein. Ich meine einen speziellen. Wir haben dieses Profil, diese Art und Weise nicht im Programm, was ich sehr schade finde. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr coole grifflose Lösung. Und ich kann dann eben alle Farben, alle Korpusfarben als Griffkehle abbilden. Holzfarben, Schwarz natürlich, und das passt schon gut. Also, aber dafür brauchst du auch wiederum sehr gute Monteure, weil diese Stangen, die dann dahinter gebaut werden, diese Holzleisten, die werden Bausalz abgelenkt. Und wenn du die nicht sauber schneidest, das sieht auch nicht schön aus. Habe ich schon gesehen, aber das System ist cool. Da gibt's nichts.
Ja, und nochmal, bevor wir jetzt gleich zum Fazit grifflos und zum Achtung nochmal kommen, einmal bitte an die Küchenliebenden, die sich für eine grifflose Küche interessieren, speziell für diese Variante, von der wir jetzt reden. Wer glaubt, oder auch der Handel, der das suggeriert, dass so eine Küche nicht teurer ist als eine Standardküche mit Griff, der hat entweder keine Ahnung oder bei der Küche, die nachher eingebaut wird, kommt auch nur Mist dabei raus. Also sowohl der Preis der Küche ist schon mal höher,
und die Montage.
Und der Montageaufwand ist ungleich höher. Also stellt euch mal eine Insel vor.
Ja.
Und ich habe dieses Aluprofil. Das muss an vier Ecken ja verbunden werden. Das sind so farblich angepasste Kunststoffecken üblicherweise. Und das muss ganz exakt passen. Die stecken teilweise nur so 1 Millimeter drin. Und ihr glaubt nicht, was ich da am Markt sehe, wie da teilweise schlecht montiert wird, weil dann einfach falsch kalkuliert wird oder weil gesagt wird, so eine Küche baust du auch an einem Tag auf. Also sehr, sehr viel da wirklich erfahrener Verkäufer, erfahrener Monteur, und ihr als Küchenliebende müsst wissen, diese Küche wird mindestens 10, eher 20% teurer sein als die vergleichbare Standardküche mit einem aufgesetzten Griff.
Absolut.
Ganz einfach. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Sascha, dieses Achtung. Wir haben ja gesagt, wir sind hier jetzt aktuell bei der grifflosen Küche mit Stauraumverlust. Ja, mit.
Ja.
Das hört sich alles negativ an. Aber der Kunde, der diese Küche kauft, der kauft eine designorientierte, schicke Küche. Punkt aus. Fertig. Da geht es auch nicht in erster Linie um Preis. Da geht es um eine schicke Küche. Und da gibt es eben echt ein paar Dinge, die in die Hose gehen können. Zieh das mal auf. Fang mal an mit dem Geschirrspüler. Das ist eigentlich so das,
ja, ich wollte das größte sagen, Problem. Ja, absolut. Erstmal, wie gesagt, wir sind wieder bei dem unerfahrenen Planer. Der Kunde kommt ins Studio und sagt, ach Mensch, ich möchte jetzt eine neue Küche haben, aber vor 3 Wochen ist mein Geschirrspüler kaputt gegangen.
Ja.
Den möchte ich wieder integriert haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das ist ein XL-Gerät, das hat jemand vergessen auszumessen, und der passt dann gar nicht da drunter, weil ich habe ja nicht das Maß Unterkante Arbeitsplatte, sondern ich habe ja das Maß Unterkante dieses Griffprofils.
Genau.
Das ist das natürlich. Dann wieder Thema Geschirrspüler, dass eben nicht auf Frontgrößen geachtet wird, aber das passiert ja ohnehin, dass das Gerät sich dann gar nicht öffnen lässt.
Ja.
Dass ich, also eigentlich würde dieser Geschirrspüler ja in diese Küche passen, aber weil es eine grifflose Lösung ist, muss die Front etwas weiter nach unten montiert werden und sie klemmt dann beim Öffnen unten am Gerät.
Genau.
Auch so ein Ding, auch das ich passiert. Wirklich gefühlt jede Woche irgendwie habe, dass das Gerät die letzten 10 Grad nicht mehr öffnet. Und siehst das eben Geschirrspüler, ach so, ja.
Ja, siehst du auch bei diesen Facebook-Gruppen. Das sind, ich sag mal,
ja.
Eine von 10 Fragen. Geschirrspüler öffnet nicht richtig, grifflose Küche und dann siehst du Bilder und also liebe Küchenliebenden, die da bei Facebook unterwegs sind, schreibt bitte ein paar mehr Informationen da rein. Wir brauchen die Korpushöhe, wir brauchen die Arbeitsplattenunterkante, wir brauchen das Gerät. Und also wenn da jemand helfen soll, dann bitte auch viele Informationen dazu.
Naja, peinlich ist ja, wir müssen ja nicht helfen, wenn der Handel das nicht hinkriegt.
Nee, zum Glück nicht. Aber
also ich meine, das ist so. Und dann eben Geschirrspüler, dass die eben, wenn wir von dieser Alu-Griffleiste oben drüber reden, also von diesem Griffraumprofil, die müssen auch vernünftig befestigt werden. So ein Geschirrspüler steht ja normal unter einer Arbeitsplatte und dann kann ich auch mal ein bisschen kräftiger sozusagen auf die Tür, weil der ganze volle Geschirrkorb steht ja irgendwann unten auf der Tür. Hm. Ich brauche also auch eine Konstruktion, dass dieses Gerät fest da drin ist.
Richtig.
Und es ist haarsträubend, was ich mir da angucken muss.
Es reicht nicht die Verschraubung vorne am Korpus. Es muss hinten eine Holzleiste hin, es muss vorne eine Holzleiste hin. Da sind Hebelkräfte, die sind eben stärker als 4 Schrauben. Oder sind ja nur 2. Ja, und
die Gerätehersteller geben es auch vor, dass da was gemacht werden muss. Also vollkommen klar.
Genau. Ne? Was man gleich ausschließen kann, ne, fangt erst gar nicht diesen Quatsch an. Es müssen voll integrierte Geschirrspüler sein bei einer grifflosen Küche. Es sei denn, wir reden von einem Spüler, der unter die Arbeitsplatte gebaut wird. Es sei denn, ihr baut den Geschirrspüler hoch ein. Dann kann man auch integrierte Geräte verwenden. Das heißt, ihr seht bei dem Geschirrspüler die komplette Bedieneinheit vorne.
Ja, voll Katastrophe.
Also das ist ja nicht mehr schön.
Ja.
Ja.
Ach nein, geht gar nicht.
So,
geht gar nicht.
Jetzt nochmal zu diesem Thema. Sascha, Arbeitsplattentiefe. Ich spinne jetzt mal. Wir nehmen einen Geschirrspüler her, der ist XXL groß. Und die Griffkehle, die muss jetzt befestigt sein an dem Gerät. Das Gerät öffnet quasi also inklusive dieser Griffkehle. Also für die Zuhörer links und rechts ist dann die Griffkehle unterbrochen. Das ist ja auch wiederum optisch ein Manko, sag ich mal. Aber so ist das eben. Um diese Griffkehle da einzubauen in diese Tür, das kann auch eine mittige Griffkehle sein, muss ich einen Rahmen aufdoppeln, weil diese Griffkehle muss ja irgendwo hin. Ich habe eben gesagt, wir können aus dem Kühlschrank ja auch nicht irgendwas ausfräsen. So,
ja, die Front ist nachher 4 cm dick.
Jetzt wird diese Front 4 cm dick ungefähr. So, jetzt reden wir mal über die Tiefe der Arbeitsplatte. Was brauchen wir denn da überhaupt?
Ja, das funktioniert natürlich bei der Standardplanungstiefe schon mal gar nicht mehr. Auch so ein klassischer Planungsfehler, ne?
Ja.
Dass darauf nicht geachtet wird und dass dann einfach im Planungsprogramm, dass das vielleicht sogar korrekt vorgibt, der Küchenplaner einfach das so ein bisschen da hinten schiebt und so ineinander. Mhm. Also ich brauche da auf jeden Fall eben ja mindestens diese 2 cm Übertiefe. Ich würde da immer auf eine 65er Arbeitsplattentiefe.
Viel besser.
Ja, viel besser. Und wo wir jetzt bei der 65er Tiefe sind, nochmal der Hinweis, die Arbeitsplattenmindesttiefe ist 60 cm.
Da gibt's also, eine DIN, ne?
Da gibt's eine DIN.
Ja.
Und wenn es da also, früher gab es mal, wo es die noch nicht so gab, da wurden mal Küchen geplant mit 58,5 Arbeitsplattentiefe bei Grifflos, damit man natürlich besser reingreifen kann. Das ist ja auch korrekt, aber ich ziehe dann einfach die Küche unten etwas vor lieber. Ist sowieso ja schöner, dass ich ein bisschen Platz dahinter habe, ist ja gar kein Thema. Muss ich zur Not über die Wangenlösung seitlich ein bisschen aufpassen. Aber ich habe ja auch Probleme mit meinen Ausschnitten, mit meinen Kochfeldausschnitten, die dann nicht die notwendigen Stegbreiten mehr haben.
Richtig.
Also auch mal wieder an die Planer, das ist nicht korrekt.
Richtig.
Ihr baut da dann irgendetwas, wo euch die Arbeitsplatte schon beim Auflegen kaputt geht.
Ja, so jetzt zu dem Geschirrspüler nochmal. Du hast gesagt, wir brauchen eine gewisse Arbeitsplattentiefe. Und was brauchen wir noch im Zweifelsfall, wenn wir jetzt nicht dieses Edelscharnier haben, dieses Vario-Scharnier, was uns dann die Tür nach oben schiebt, dann brauchen wir einen größeren Ausschnitt im Sockel, ne?
Ja.
Und wenn du weiter weggehst von der Küche, also je nach Raumbegebenheit, sieht man dann diesen deutlich höheren Ausschnitt im Sockel. Da muss ja dann die Tür eintauchen. Das sieht richtig schäbig aus, weil ich sehe dann noch mehr vom Gerät. Und das ist dann
ja und teilweise silber. Ja nur so verzinktes Blech irgendwie oder Kunststoffteile oder so. Das sieht echt nicht hübsch aus, das ist klar.
Ja, also da sollte man darauf achten, dass man entsprechend ein besseres Scharnier verwendet oder einfach auf diesen Hokuspokus verzichtet. Also nochmal, Funktion schlägt Design oder wie soll man sagen?
Ja, genau so ist es. Das ist einfach so.
Ja. Ein wichtiger Hinweis. Diese Türen, wenn man die aufdoppelt, die werden auch schwer. Nicht jeder Geräthersteller kann diese schweren Türen tragen. Das ist natürlich abhängig vom spezifischen Gewicht der Front auch. Wenn ich eine ganz einfache Front habe, Preisgruppe 0, einfache Spanplatte, dann kann das klappen. Wenn ich dann mit Glas oder MDF oder Keramik arbeite, wird die Tür schwerer. Also das muss der Profi beachten, dass es eben funktioniert. Und
ja, aber ich sag mal jetzt, das Geschirrspüler, ja klar, Kühlschrank hatten wir ja im Prinzip behandelt.
Ja, ja.
Ne, dass wir, da hatten wir ja gesagt, es gäbe eben die senkrechte Griffleiste, es gibt den bei anderen Varianten den aufgesetzten Griff oder eben auch die Öffnungsunterstützung, ob vom Möbelhersteller oder eben das Gerät gleich mit elektrischer Öffnung.
Ja.
Ist so, aber wie du auch betont hast und wir ja immer wieder gern betonen, die grifflosen Küchen sind designorientierte Küchen und ihr als Küchenliebende entscheidet bitte, was ist euch das Wichtigste? Wo könnt ihr mit Einschränkungen in der üblichen Nutzung leben? Und das ist auch etwas wieder, wo der Handel wirklich drüber sprechen sollte, finde ich.
Mhm.
Dass man üblicherweise hat man das in der Ausstellung, man zeigt dies, man zeigt das und geht dann hin und sagt, wie kochen Sie? Was brauchen Sie? Und ich kann nur sagen, ich habe sehr, sehr selten diese ganz grifflose Küche dann verkauft, weil die mir dann gefolgt sind.
Absolut, absolut.
Sei denn, es sollte, wie du sagst, wirklich die Designküche sein.
Ne? Ein großer Fail in so einer Küche, klassisch grifflos, ist auch, ich finde ihn auch mit Griff nicht gut grundsätzlich, ist so dieser typische 90 Grad Eckschrank. Also 90 mal 90 Eckschrank, dieses Drehkarussell. Weil da besteht auch ein Problem, da muss auch diese Griffkehle mit durchdrehen. Also die wird auch an der Front befestigt, dreht mit durch. Das heißt, keine Beleuchtung möglich, wieder eine Unterbrechung der Griffkehle, nicht schön. Und das Ding ist einfach problematisch fehlerbehaftet. Also da sollte man
bei einer sieht auch immer schief aus, ne?
Ja, sollte man bei einer grifflosen Küche einfach drauf verzichten. Bitte, bitte, bitte drauf verzichten. Gut.
Lieber Sascha, wir haben es gut umrundet.
Sind wir rund um die grifflose Küche? Denke, ne?
Ja, wir haben schon wieder die Stunde voll. Wir müssen jetzt Gas geben. Ja,
dann drücken wir auf die Tube. Also, falls wir was vergessen haben sollten, liebe Küchenliebenden, meldet euch sehr gerne. Wir sind froh um jedes Feedback und Themenvorschläge etc. Lieber Sascha, Küchenhelfer bin ich heute, ne?
Ja, was hast du denn da Interessantes?
Und ich habe es mir ganz leicht gemacht. Ich bin mal in die Küche gegangen oben, habe mich umgeguckt und überlegt, was benutzt du eigentlich regelmäßig und was ist dir sehr wichtig? Und das ist bei uns zu Hause ein Schneidebrett. Und das benutze ich jeden Tag. Und das ist auch schon ein paar Tage älter. Das ist bestimmt schon 10-12 Jahre alt. Das ist, ich habe nochmal nachgelesen, wie der Hersteller heißt Zwilling, das beschreibt. Und zwar schreibt der: Schneidebrett aus massivem Bambusholz.
Bambusholz? Mhm. Ja, guck mal.
Was sagst du dazu?
Das ist Gras, aber macht doch nichts.
Das ist Gras, ne? Also mit Saftrille, beidseitig nutzbar. Ja, beidseitig nutzbar. Ich habe das einfach anders gemacht. Ich habe mir ein paar Gummifüße drunter geschraubt und ich nutze nur die Seite mit der Saftrille. Aber dieses Brett ist im Grunde genommen unverwüstlich, wenn man es richtig pflegt. Die Gummifüße helfen auf jeden Fall. Das Brett ist immer schön belüftet. Bambus hat eine hohe Härte. Also ich habe da noch kaum Schnitte drin tatsächlich. Es ist sehr pflegeleicht. Ich reinige es einfach nur mit Wasser. Da sind wir wieder. Und ab und zu, wenn es ein bisschen trocken aussieht, gehe ich mit Leinöl drauf. Und dann ist es wieder wie neu.
Wäre also nichts für mich, weil es
nicht spülmaschinenfest. Du Spacko, ey. Ja? Von der Größe.
Du, aber ein klasse Ding, richtig. Ich hab's ja hier vor mir. Richtig dickes, stabiles Brett.
Richtig dickes klasse. Ding. Das ist so 3 cm stark. Und ich finde das Maß auch ziemlich ideal. Ist auch gut handelbar. 35 mal 25,5. Das ist wirklich ein gutes Teil. Also wirklich für
die Ewigkeit. Was kostet der Spaß?
Wir werden das wieder verlinken über Otto. Das ist unser Partner da in dem Bereich. Da gibt's einen schönen Online-Shop. Von Zwillingen, wie gesagt, ist das Brett und jetzt ist es gerade im Angebot. Ich weiß nicht, hier steht was von 69 Euro, jetzt kostet es nur 39 Euro. Also da mal drauf schauen, wir werden das verlinken. Ich weiß nicht,
das ist ja aber ein Schnäppchen für so ein tolles
Brett. Ja, ich weiß nicht, was der normale Straßenpreis ist, morgen kann es teurer sein. Also das kann ich nicht versichern. Aber wirklich ein geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Ja, Sascha, wie sieht's aus? Hast du werkzeugmäßig was in der Tasche?
Ja, eine schnelle Werkzeugliebe habe ich einmal. Es muss ja nicht immer was ganz Besonderes sein, aber man hat doch immer mal irgendwie so, ach, dafür brauchst du jetzt mal diesen Torx oder so ein besonderes Kreuz oder die. Und damit man immer alles zur Hand hat, also ich kaufe sowas gern von Vera. Mhm. Das sind nun echt Qualitätsprodukte, ja. Und da habe ich jetzt mal bei unserem Partner Contorion rausgesucht, so ein 17-teiliges Kraftratschen-Set, also das ist so bayerisch, das ist so Ratschen-Set, gell?
Ja, ja, genau.
Da sind dann auch eben genug lange Bits dabei, aber hat natürlich eine Standard-Bit-Aufnahme, funktioniert dann für alles. Finde ich, gehört in jede Werkzeugkiste, wenn man mal sagt, ich habe gerade dieses Ding jetzt nicht griffbereit. Hier hat man das alles in so einem kleinen Ding. Kostet natürlich wie immer gerne mal so ein bisschen Geld, ja. Aber liegt so zwischen 80, 90 Euro, je nachdem. Ist jetzt auch gerade, sehe ich gerade ein bisschen im Angebot, aber hält dann im Prinzip aber auch wirklich ein Leben lang.
Ja, also ich habe so ein ähnliches Set von Vera und ich habe das exakt gekauft, also diese Ratsche, wie du sie nennst, dieser Schraubendreher mit Links-Rechts-Lauf, kann man so ein bisschen einstellen, ja,
genau,
als Aufnahme, der ist einfach als Abfallprodukt mehr oder weniger dabei, sag ich mal. Ich wollte diese langen Bits haben, weil manchmal, wenn du was schrauben willst, musst, dann brauchst du einen längeren Bit, dann kannst du mit dem kleinen Bit nichts anfangen.
Ja, und deswegen heißt das Ding ja auch Kraftform. Also wenn ich mal in eine Ecke nicht reinkomme, dann kann ich durch diese Ratschenfunktion ja immer genau diese Kraft aus meinem Handgelenk holen, ja, dass es da funktioniert. Du, also alles super, ja, aber jetzt erzähl doch mal, wenn wir jetzt Bock hätten zu tanzen, was schmeißt du denn jetzt auf unsere Küchenliebe-Party-Playlist? Die besten Partys enden in der Küche. Hoffentlich kriegst du mich motiviert.
Ja, ich weiß, und ich habe was rausgesucht und ja. Wie soll ich so schön sagen? Ich formuliere es mal so. Hi guys, it's Music Friday and I have something really special. Hello and shout out to Markus Babbel. Markus Babbel ist das Original. Ein ehemaliger Fußballprofi, hat mal beim FC Bayern gespielt und der haut jeden Freitag irgendwie so einen Titel raus. Hat immer ein anderes Trikot an, musst du dir mal angucken, lachst du dich kaputt.
Babbel, ja, total jetzt sag's geil. Mir was, obwohl ich ja von Fußball keine Ahnung habe. Doch, ich den Namen mal gehört.
Also man
ja,
kann das stimmt, nicht so gut nachfränkeln, sowieso nicht, aber ich find's mega, wie gesagt.
Nee, es hörte sich eher so eben so an, als hätte ja jemand aus Nigeria das gesprochen.
Ja, oder so. Also, ich habe zwei Titel und ich weiß nicht, ob ich dich damit erreiche. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Du kannst dir ja was anderes wünschen dann später mal. Und zwar finde ich auf jeder Party die Sportfreunde Stiller ein Kompliment. Das geht ja, immer.
Geht immer.
Das sind übrigens, ich sag jetzt mal, ich bin fast Nachbarn, die kommen aus Germering ursprünglich. Wusstest du das?
Okay, nee. Ja.
Und dann habe ich noch für die spätere Stunde noch mal ein kleines Ding von Marius Müller Westernhagen. Der ist übrigens auf Tournee, der hört dieses Jahr auf. Ich bin dabei mit ein paar Freunden im Zirkus Krone. Ich freue mich sehr. Lass uns leben.
Ah, ja, das geht natürlich immer, vollkommen klar. Also seine alten Hits finde ich allesamt gut. Ja. Ich mag ihn neuerdings nicht mehr, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Die alten Dinger sind einfach cool.
Ja, ja. Und er spielt wahrscheinlich auf diesem Konzert überwiegend die alten Dinger, weil wer will die neuen denn hören? Kein Mensch, oder? So. Also, liebe Küchenliebenden, wir verlinken diese Party-Playlist wieder in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr in eurem, also ist der Begleittext zum Podcast in eurem Podcast-Player. Die Party-Playlist gibt es bei Spotify und entsprechend bei Amazon Music. Und jetzt nochmal, Alexa, spiele die Playlist Küchenliebe Party-Playlist auf Spotify. So, und jetzt geht wahrscheinlich in vielen Wohnzimmern geht Alexa an und die Party-Playlist, ne? Zum Beispiel. Gut, lieber Sascha, das Thema der nächsten Folge, hast du schon was?
Das bleibt noch geheim.
Bleibt noch geheim?
Nein, das lassen wir noch geheim.
Das lassen wir mal geheim. Ich habe 2, 3 Themen im Kopf, da können wir gleich nochmal drüber sprechen und dann legen wir das mal fest. Liebe Küchenliebenden, danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Mails, Themenvorschläge. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und schreibt uns bitte eine Bewertung im Podcast-Player. Liebe Küchenprofis, empfehlt uns euren Kunden. Das ist auch vielleicht eine ganz gute Geschichte. Ihr könnt eure Kunden mit diesem Podcast vorbereiten, was sie auf der Küchenreise, Küchenkaufreise so erwartet. Dann habt ihr Küchenkunden auf Augenhöhe, falls ihr das wollt. Vielleicht wollen das manche auch gar nicht. Kann auch sein, aber mag mich lieber mit jemandem unterhalten, der mich versteht.
Ja, hast du vollkommen recht.
Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram. Wir haben eine Homepage, die heißt küchenliebe-podcast.de. ja, die neue Folge, das ist dann die Folge 30, ein weiteres kleines Jubiläum, lieber Sascha, kommt dann am 12.04.2022. Wie gesagt, Thema besprechen wir gleich. Ganz liebe Grüße aus Bayern. Tschüss.
Und liebe Grüße aus dem hohen Norden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihre...